wir kommen gerade, wir Pastoren und nicht nur die Pastoren, sondern auch eine Reihe von unseren Churches, insbesondere auch Life Worship. Wir kommen von einer gesegneten, echt stark genialen Konferenz. Letzte Woche waren wir von Montag bis Donnerstag auf Konferenz, und zwar die BUCO, das heißt Bundeskonferenz des Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Das ist die Kirche, an dem wir zugehörig sind. Und es war so inspirierend, so stark. Eine neue Ära hat begonnen in unser Bund, in unser Kirchenbund. Und wir sind so dankbar, dass wir nach Hause kommen können und sagen können, wir sind inspiriert. Wir haben so viele Goldstücke gehört, erlebt, und man hat nicht die Zeit dazu. Aber haben uns entschieden, dass wir euch vier von diesen Goldstücken euch präsentieren, was uns so angesprochen hat, neu angesprochen hat. Was mich gefreut hat, war, dass die Konferenz das Hauptthema hatte, ohne es zu veröffentlichen: Präsenz. Wir waren ganz überrascht. Es war nicht so angekündigt, aber bei jeder einzelnen Predigt oder Session stand großes Wort Gegenwart und Präsenz. Und da haben wir uns natürlich mit Stolz, wir drei, uns angeguckt. Ja, das passt auch zu unserem Jahresmotto, das passt auch zum Thema der Church Con nächste Woche. So, also vier von diesen Nuggets, von diesem Goldstück, wollen wir euch bringen in Form einer Predigt, aber geteilt in drei Menschen. Erst beginnt die Sarah. Wir haben gesagt, was war dein persönliches Goldstück? Bring uns uns vor, dann mache ich weiter, dann macht der Heiko weiter und dann machen wir den Sack zu. Sind wir bereit, Gottes Wort zu hören? Es sind vier verschiedene Richtungen, also wir haben heute kein Hauptthema, aber jeder wird sich etwas das nehmen, was ihn anspricht. Also,
danke. Ja, für mich war das Highlight, es gab viele Highlights, aber der erste Abend war für mich sehr besonders, als unser Präses uns in einer Geschichte vom Alten Testament hineingeführt hat, und er hat die so ausgelegt. Also man kann ja immer dazulernen, ja, obwohl das eine altbekannte Geschichte ist, ich habe dazugelernt. Und wir lesen diese Geschichte in 2. Könige 4, die Verse 1 bis 6, die lese ich euch mal kurz vor. Ich werde alles vorlesen. Ja, und ich habe mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht, aber die Hauptgedanken, die sind uns vorgesagt worden, vorgepredigt worden von unserem Präses. Ja, lesen wir. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte, aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden, und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Wie kann ich dir nur helfen, überlegte Elisa. Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Gut, sagte er. Geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eines voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll, und als die Mutter rief, gebt mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leere Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Bis hin der Text. Dies ist eine bekannte Geschichte vom Propheten Elisa mit der Witwe, die nichts mehr hatte. Diese Begebenheit hört sich auf den ersten Blick ziemlich depressiv an. Der Prophet hatte selbst kein Geld. Wie hätte er sie aus diesem Schlamassel befreien können? Er selbst konnte ihr nicht helfen. Und da ist es schon erstaunlich, wie der Prophet Elisa im Vers 3 mit gut auch die Antwort der Witwe, dass sie außer den kleinen Krug mit Öl nichts mehr hat, zurückgeantwortet hat. Irgendwie ist es schon ein wenig verrückt und ungewohnt, dass er mit gut antwortet. Ich finde es so genial, wie uns der Präses dieses Beispiel vor Augen geführt hat. Hier gibt es eine Lektion zu lernen. Was wir verstehen oder sogar lernen sollen, ist, dass wenn wir die Sicht des Himmels haben, wir auf Probleme anders reagieren können, mit einem gut reagieren können. Wenn wir aber die Sicht der Erde haben, reagieren wir auf Mangel mit Panik. Wenn nun jemand auf uns zukommt und uns sagt, dass er nichts mehr hat, dürfen wir aus der himmlischen Sicht als Antwort geben, gut, es ist gut. Und nicht, weil wir oberflächlich sind oder mangelnde Empathie haben, sondern weil wir wissen, dass das der Moment Gottes ist, in dem er handeln kann. Im Vers 6 lesen wir, als alle Gefäße voll waren, die Witwe ihren Söhnen zurief, ihr weitere Gefäße zu geben. Doch es gab keine leeren Krügen mehr. Und was passierte? Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Nun, es gab keine Krüge mehr. Wo liegt nun das Problem? Gab es zu wenig Öl? Ja, die Witwe hatte nur wenig Öl, doch es war kein Ölproblem. Wir alle wissen, das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und eine Frage an euch, kann der Heilige Geist aufhören? Gibt es zu wenig Heiliger Geist? Öl wird niemals aufhören, denn in den Reservenkammern des Himmels gibt es Überfluss an Öl. Es war nur nicht sichtbar. Und nun ging es für diese Witwe darum, an diesem Wunder anzuzapfen und zu erleben, dass das Öl nicht mehr aufhört zu fließen. Die Schwierigkeit in dieser Geschichte war aber, dass es zu wenig Krüge gab. Das Öl war vorhanden, doch es gab keine Gefäße mehr. Das Öl ist nicht ausgegangen und der Heilige Geist hat sich nicht zurückgezogen. Es ist genug Öl von Gott da, aber es sind offensichtlich zu wenig Gefäße vorhanden. Und wenn wir als Kirche genügend Gefäße bereitstellen, wird Gottes Öl niemals aufhören zu fließen. Es wird niemals Mangel geben. Und jetzt eine Frage an euch. Wer sind nun diese Gefäße? Wenn wir genügend Leiter zur Verfügung stellen, genügend Menschen trainieren, wird das Öl niemals aufhören zu fließen. Gott fordert uns heraus, Gefäße aufzustellen. Gefäße sind keine neuen Gemeinden, es fängt schon viel früher an. Gefäße sind Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, Menschen, die sich rufen lassen, Menschen, die Ja zum Dienst sagen und im Reich Gottes einziehen, sich niederlassen, dort wohnen, mitarbeiten und immer wieder aufs Neue den nächsten Schritt gehen. Es gibt keinen Mangel an Öl, sondern nur ein Mangel an Gefäßen. Ob wir unsere Ziele als Kirche erreichen werden, hängt nicht davon ab, ob wir genügend Campus gründen oder numerisch wachsen. Die Frage ist, ob wir genügend Männer und Frauen hervorbringen, deren Leidenschaft und Motivation ist, Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Menschen, die es gilt, von der Verlorenheit in die Ewigkeit zu retten. Frage: Wo finden wir bloß all diese Gefäße? Woher sollen sie kommen? Wo sind sie versteckt? Die einfache Antwort darauf: Sie sind alle schon da. Sie sind in Knospenformen da. Manche sind schon zu Früchten gereift. Aber sie sind alle da. Und zwar hier, aus dieser Kirche, werden diese Leiter hervorkommen. Eine zentrale Aufgabe von uns, dass wir Leiter ausbilden, trainieren und dass wir Leiter abgeben, wenn Gott sie woanders beruft oder sie in Mission gehen. Manchmal fällt es uns schwer, Menschen, die wir begleitet und ausgebildet haben, weiterziehen zu lassen. Es entstehen Lücken, Lücken, die von wertvollen Menschen besetzt waren. Aber Gott wird als Segen alle Lücken schließen und die Frucht daraus wird das doppelte Maß sein. Es werden neue, dynamische Leiter ausstehen, die diese Lücken ausfüllen. Alles, was wir brauchen, befindet sich im Haus. Alle Leiter sind schon im Haus. Alle. Sie sind alle hier. Vielleicht in der Kinderkirche, vielleicht in der Jugendkirche, aber auch unter den Senioren sind Leiter. Und nicht nur das, nicht, dass es nicht genügend Gefäße zu ihm, um ihn für die Jugendgruppe abzuholen. Es dauerte nicht lange, bis dieser junge Friedhelm sich für Jesus entschieden hatte. Aber wie er das so schön von sich sagt, ich war kein guter Neubekehrter. Sein Leben war immer noch wild. Gerade zum Glauben gekommen, forderte dieser Leiter ihn, für die nächste Jugendstunde eine Predigt vorzubereiten, obwohl dieser noch nicht einmal wusste, was eine Predigt war, geschweige denn, wie man so etwas vorbereitet. Es war für unser Präses ein peinlicher Moment. Doch er folgte dieser Bitte, auch wenn er sich heute ungern daran erinnert. Als nächstes forderte der Leiter ihn auf, die nächste Bibelstunde abzuhalten, bei dem gefühlt Damen anwesend waren. Zu diesem Zeitpunkt war er 16 Jahre alt. Er erzählte uns, während er da so vor den Leuten stand, um die Bibelstunde abzuhalten, passierte etwas in seinem Herzen. Etwas in ihm ist angesprungen. In dem Moment, sagt er, hat er entdeckt, wozu, wofür er lebt. Dieser eine Mann hat in einer Kirche einen Jugendlichen gesehen, auf dem keiner auch nur einen Cent gesetzt hätte. Er hatte etwas gesehen, etwas, was tief in ihm schlummerte, was Gott hineingelegt hatte. Heute, nach so vielen Jahren, ist er unser Präses der ganzen Pfingstbewegung. Und für uns? Wir brauchen keine Superheroes oder tolle Leute. Was wir brauchen, sind Menschen, in denen Gott was reingelegt hat. Wir sind und sollen die Goldsucher sein, die das Gold herausholen. In uns muss nur brennen, dass wir den anderen entzünden wollen. Und was können wir tun? Gehe auf jemanden zu, der noch nicht leitet, und sag ihm, ich sehe was in dir. Könntest du dir vorstellen? Möchtest du mich unterstützen und mir helfen? Oder bete mal darüber, vielleicht ist das was für dich. Kannst du mal an meiner Seite kommen? Da ist noch etwas Großes in deinem Leben. Magst du mal schauen, wie es geht? Können wir zusammen den Heiligen Geist fragen? Es gibt hier keinen, in dem kein Gold in ihm tief schlummert. Es muss nur noch entdeckt und herausgeholt werden. Das machen Leiter aus. Das waren meine Goldstücke.
Dankeschön, Sarah. Wow, zum Nachdenken, sich herausfordern lassen. Wir haben kein Ölproblem, sondern wo sind die Krüge? Und sind die Krüge am richtigen Ort? Wo sind die Krüge? Hier sind die Krüge. Lass dich herausfordern. Es kommt etwas auf dich zu. Ein Ruf Gottes kommt auf dich zu. Sei bereit. Ich weiß nicht, ob dein Herz gerade klopft. Aber der Geist Gottes ist da und er sucht aus, er beruft. Und Gefäße sind wir alle mit unterschiedlichen Gaben. Aber lass uns beten für eine neue Bewegung von Leiterschaft in unserer Church. Als nächstes kommt der Heiko. Heiko, dein Thema ist, die Regie weiß, wir haben abgekürzt. Als nächster kommt der Heiko. Sein Thema ist, sag mal, hast du Freunde, die das Dach für dich abdecken. Bitte schön.
Es gibt eine Umfrage, wo man untersucht hat, statistisch, welche Wachstumsindikatoren gibt es, die dazu führen, dass Menschen, dass Christen in ihrem Glaubensleben wachsen. Und die spannende Frage ist, was glaubt ihr, was waren die Top 3 Faktoren, die dazu führen, dass ein Nachfolger Jesu, jemand, der gläubig ist, in seinem Glauben tief wächst? Das ist interessant, die Nummer 1, der größte Faktor für das Wachstum, für das geistliche Wachstum ist die Anzahl der christlichen Freunde, die du hast. Ja, vielleicht denkst du, okay, halt, wir wollen aber auch Freunde in der Welt haben, ist wichtig, wir wollen auch mit Menschen, die verknüpft sein, die Jesus nicht kennen, wir sind mitten im Beruf, in der Familie und so weiter. Ja, 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 ist alles gut. Aber die Frage ist, wie viele Freunde hast du, die dich umgeben und prägen, die auch an Jesus glauben und die positiven Einfluss in dein Leben haben? Es ist kein Geheimnis, man sagt so, dass die 5 bis 10 Menschen, mit denen du am engsten zusammen bist, dass sie den größten Einfluss auf dein Leben haben. Und die Art und Weise, wie du lebst, ist der Durchschnitt von den Menschen, die dich umgeben. Interessant, oder? Und deswegen ist so die Frage, okay, welche Menschen hast du in deinem Leben, mit denen du eng bist? Wie viele Christen hast du, gläubige Menschen? Und nicht nur haben, sondern die auch dich befeuern, mit denen du dich austauschst und gemeinsam im Glauben wachsen kannst. Der zweite Punkt war, Nummer 2, ein Einflussfaktor für geistliches Wachstum war eine Verantwortung für einen wöchentlichen Dienst in der Kirche zu haben. Moment, halt, ich kann doch nicht jede Woche in der Kirche dienen, da bin ich überfordert, was auch immer, Hilfe, ist das möglich? Ich glaube schon, also wir machen das jede Woche. Viele Menschen hier in der Kirche machen das auch. Viele Leiter auch sagen, hey, ich mache das. Und ich habe keine Angst, ich will jetzt niemand überfordern irgendwie, was er tun muss oder nicht tun muss. Aber ich fand es interessant, dass dieser Punkt, wenn man das statistisch untersucht, dass es nachweislich ist, Menschen, die sagen, hey, ich investiere mich, ich mache die Kirche zu meiner Hauptsache, mein Glauben will ich aktiv leben, dass es nachweislich über die Lebenszeit einen massiven Einflussfaktor hat für das geistliche Wachstum. Und ich habe so überlegt, du kannst auch vielleicht selber für dich drüber nachdenken. Ich glaube, der Unterschied ist, dass Menschen, die sagen, ich bin bereit, jede Woche hier zu dienen und mich einzubringen, sie machen die Church zu ihrer Hauptsache. Sie verlassen diesen Punkt, hey, ich bin Besucher, und mal gucken, was die Kirche heute für mich vorbereitet hat. Alive Church. Mal schauen, wie gut die Predigt wird oder wie toll der Kaffee und das Team. Sondern sie sagen halt, nee, ich bin bereit. Das ist meine Kirche. Das ist mein Zuhause. Ich will mich hier einbringen. Ich will mich, und darum geht es ja am Ende in der Church, ich will den Auftrag Gottes, den er hat, geht hin in alle Welt, macht sie zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie zu behalten. Das ist, was Kirche tut. Und ich klinke mich in diesen Auftrag ein und ich mache mich verbindlich. Ich verlasse diesen Konsum, sondern bringe mich mit hinein. Soweit, es ist nur Statistik, okay? Aber ihr versteht die Einladung. Und das dritte war, wie viele Einladungen erhältst du pro Woche, um einen nächsten Schritt im Glauben zu gehen? Die Anzahl der Einladungen in dein Leben hinein, die du pro Woche erhältst, haben positiven Einfluss auf dein geistliches Wachstum. Was meine ich mit Einladung? Einladung bedeutet, das sind Freunde, die an dich glauben, die mit dir reden, die vielleicht auch in dein Leben direkt reinsprechen und sagen, hey, schau mal, hier ist, glaube ich, ein nächster Schritt in deinem Leben. Hey, schau mal, das ist möglich, wenn du Jesus nachfolgst. Einladung, Inspiration. Ich glaube, dass das auch ganz stark der Gottesdienst ist, hier am Sonntag in verschiedenen Teilen, Prophetie, Gebetszeit, im Worship, in der Predigt, in allem, geschieht immer wieder neu eine Einladung in dein Leben. Und zuletzt, was mir jetzt so einfällt, die Connect Group, deswegen werben wir auch so massiv dazu, weil wir glauben, hey, es ist wichtig, dass immer im Lauf der Woche verschiedene Einladungen, Anreize, Impulse geschehen, wo wir herausgefordert werden, im Glauben zu wachsen. Seid ihr noch bei mir? Das sind die Top 3. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unser Leben, dass wir es bewusst leben und nicht nur am Anfang eine gute Entscheidung treffen, Jesus, ich will dir nachfolgen, bam, die Band spielt, alle klatschen, alle freuen sich, wupp, das ist so dieser Start, so wie bei einer Hochzeit, der schönste Tag des Lebens. Nein, sondern, dass wir das schaffen, nicht nur bis zum Ende durchhalten, sondern, dass wir es schaffen, reif zu werden, dass unser Leben Frucht bringt, so wie wir es gerade an Erntedank feiern. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Und dann kam eine Bibelstelle, die mich neu gepackt hat, in dieser Predigt, die wir gehört haben, in Lukas 5, ab Vers 18, da lesen wir, wie es ist Church, Jesus ist am Predigen, es ist alles voll, es gibt keine Möglichkeit durchzukommen, aber da gibt es einen lahmen Mann, der dringend ein Wunder braucht. Und er hat den Vorteil, er hat gute Freunde. Und was machen sie? Sie bringen den Gelähmten auf einer Trage und sie versuchten ihn ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie aufs Dach, deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage hinunter, genau vor Jesus. Und als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Und du kannst weiterlesen, Lukas 5, und er wird auch geheilt. Er steht auf und das Wunder passiert. Hast du Menschen, die bereit sind, für dich das Dach abzudecken? Hast du Menschen, die bereit sind, für dich Mauern und Barrieren auf die Seite zu dich zu holen und zu sagen: Junge, du brauchst jetzt Rettung, du brauchst Heilung. Wir bringen dich an die Füße von Jesus. Spürt ihr diese tiefe Botschaft? Ich glaube daran, dass jeder Mensch braucht es. Deswegen die drei Faktoren. Hey, es ist wichtig, welche Menschen umgeben mich. Habe ich Menschen, habe ich Freunde in meinem Leben, die an Jesus glauben, nicht nur glauben, sondern brennen dafür, wo ich weiß, wenn alles schief geht, die packen mich und bringen mich vor die Füße Jesu. Ich glaube, wir brauchen eine Kirche, die voll ist mit Menschen, die bereit sind, Dächer abzudecken. Hör ich ein Amen? Hey, weißt du was? Ich glaube, dass Gott uns Menschen aufs Herz legt. Ich habe das gerade die Tage erlebt. Plötzlich habe ich einen Gedanke: Was ist eigentlich mit dem? Wo ist er eigentlich? Und ich schreibe ihm: Hey, wie geht's dir? Was ist los? Und so ganz, ganz dumm, das war jetzt keine Engelserscheinung oder irgendwas, einfach so ein Moment, hopp, und ich setze mich ans Handy in dem Moment und schreibe einfach. Und plötzlich antwortet er mir: Danke, dass du mir schreibst. Wir haben gerade Angst, wir haben gerade schwierige Zeiten, was auch immer. Und ich merke, okay, das ist kein Zufall, sondern Gott hat das zusammengeführt. Und ich durfte ihn vor die Füße von Jesu bringen. Ist das nicht genial? Hey, das ist, was Gott machen möchte mit uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wach sind, dass wir bereit sind, dass wir uns pflanzen im Haus Gottes und dass wir uns von Gott auch führen lassen, auf so eine Art und Weise, selber der Freund zu sein, aber uns auch Freunde zu suchen, die bereit sind, das Dach abzudecken und uns zu Jesus zu bringen. Wir haben in der Predigt haben wir ein Beispiel gehört von jemand, der war ziemlich verrückt unterwegs, hat so eine Hobby-Kunstsammlung gehabt, okay? Immer wenn er irgendwas Schönes gesehen hat, hat er das gekauft, so auf dem Trödelmarkt und was auch immer. Und er hat das in seinem ganzen Haus, waren Bilder und Kunstgegenstände. Und er war ziemlich stolz, aber es war so einfach mit einfachen Mitteln zusammengetragen. Und er hatte eine Party und seine Freunde eingeladen. Ein Freund war ein sehr, sehr berühmter Kunstkurator in einem Museum. Und er kommt zu diesem Hobby-Kunstsammler und guckt sich das an. Und es ist alles Schrott. Fragt ihn: Und wie gefällt dir meine Sammlung? Und er kann nicht viel dazu sagen. Es war alles einfach Trödel, da war nichts von Wert. Aber während er sich so auf die Couch setzt, guckt er so auf diesen Couchtisch im Wohnzimmer und er sieht da einen Haufen von Zeitschriften und Zeitungen. Und obendrauf ist so ein Gegenstand, der ihm so in die Augen fällt. Er denkt: Was ist das? Und er nimmt den in die Hand und sagt: Hey, das sieht hochwertig aus. Was liegt da auf deinen alten Zeitschriften? Darf ich das mal mitnehmen in mein Museum? Ich will das mal den Fachleuten zeigen, dass sie sich's angucken. Und er macht das, er nimmt es mit ins Museum. Die Fachleute schauen sich's an und ihnen fällt wie Schuppen von Augen. Sie sind schockiert. Der Briefbeschwerer von seinem Freund ist ein 5 Millionen teurer Kunstgegenstand von Donatello, dem Lehrer von Leonardo, der das geschnitzt hat vor Hunderten von Jahren. Und es liegt da mitten auf dem Schreibtisch. Gut, dass er es nicht fortgeschmissen hat. Weißt du, ich glaube, wir brauchen in unserem Leben Menschen, und hier knüpfe ich an Sarah an, die Schätze in unserem Leben erkennen. Und die Schätze sind im Haus. Und wie gut ist es, wenn Gott in uns das zeigt. Vielleicht zeigt Gott dir Menschen, wo du siehst: Hey, da ist ein Schatz in deinem Leben. Wusstest du das? Hey, hier will Gott was durch dich tun. Oder wenn du das selber erlebst, wenn jemand dir zuspricht: Hey, ich rufe dich, du hast da was, was es wert ist, ans Tageslicht zu gehen. Das sind Mentoren, Leute, die hineinsprechen. Gott möchte dir Schätze geben. Gott hat Wunder vorbereitet, aber er wartet darauf, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir dem Verlorenen nachgehen und dass wir uns mit dem Himmel synchronisieren. Yes. Amen.
Ja. Kirche der Zukunft war etwas, was mich auch berührt hat. Und wir geben uns auch unser Herz hin, auch die Bedürfnisse der Menschen zu begegnen. Aber eine neue Ära bricht auch ein oder auf, dass wir nicht nur Gottesdienst und Kirche bedürfnisorientiert bauen sollen. Weil bedürfnisorientierte Kirche, das ist alles, was wir gelernt haben jetzt in dieser Konferenz, hat sehr eine hohe Zahl an Konsumchristen gezeugt. Und es ist eine Zeit zu konsumieren, richtig. Aber man muss auch rauskommen von dem Konsum, das haben wir gehört, sondern zum Ich lebe meine Berufung. Und deswegen ist wieder an der Tagesordnung, das ist typisch Heiliger Geist, er kommt mit verschiedenen Wellen. Einmal tut er das betonen, dann geht es an einen anderen Punkt, dann geht er, so ist es. Der Heilige Geist bewegt sich universell in der Präsenz der Kirche so, wo er Höhepunkte nochmal neu setzen wird. Und deswegen ist Nachfolge ein sehr wichtiger Punkt, die Einladung, echte Nachfolger zu sein. Und deswegen soll Kirche, soll Gottesdienst, soll Alive Church eine Kirche sein, wo Gott Menschen erleben, wo Menschen Gott erleben, wo Menschen sich eine persönliche Erfahrung mit Gott tun können. Ich finde es sehr traurig, wenn wir diesen Gottesdienst verlassen und du hast keine persönliche Erfahrung gemacht. Und eine persönliche Erfahrung muss nicht etwas so Dramatisches sein, aber es kann auch sein, ich gehe nach Hause und etwas ist in meinem Herzen gefallen. Ein Goldstück, wie bei uns, ein Goldstück. Und das nehme ich mit nach Hause. Kirche muss ein Ort sein, wo Menschen Gott erleben. Denn ich habe es euch gebracht, auch wie wir es gelernt haben. Kirche ist eine Erlebnisgemeinschaft. Es ist eine Bekenntnisgemeinschaft. Es ist eine Transformationsgemeinschaft. Und es ist nicht nur eine Konsumgemeinschaft, sondern das sind die Punkte, die uns neu einfach herausfordern. Und da wollen wir mit euch dahin. Eine Erlebnisgemeinschaft, Bekenntnisgemeinschaft. Wir erleben, wir bekennen, wir proklamieren, wir ermutigen uns und wir erleben die Veränderung unseres Charakters durch die Präsenz Gottes und die Präsenz der Freunde, die bereit sind, das Dach abzudecken. Die Präsenz der Gefäße, die berührt, die offen sind, bereit sind, sich füllen zu lassen. Mehr Präsenz, und das ist ganz groß in diesem Jahr für die Alive Church. Mehr Präsenz, weniger Präsentation. Mehr Präsenz, weniger Präsentation. Und deswegen ist die neue Währung, ohne die andere Währungen zu, es ist nicht entweder oder, es ist ein sowohl als auch. Die neue Währung heißt Authentizität. Und das haben wir ja schon eröffnet. In den letzten Predigten der Life Church, da haben wir uns auch bestätigt gefühlt. Authentizität, ein authentisches Leben. Es geht, wer bin ich wirklich? Und das haben wir mit Restart haben wir eingeführt. Kirche müssen Orte der Hoffnungen sein, Orte der Gemeinschaft, wo man sich zu Hause fühlt, Orte der Orientierung, in dem wir Menschen Halt geben, und Orte der spirituellen Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes, Spiritus Sanctus, des Heiligen Geistes, dass diese Kraft erfahrbar ist. Und das ist, das liegt an uns allen, indem wir vorbereitet kommen, wenn Kirche sich begegnet in Form des Gottesdienstes, wenn Kirche sich begegnet in Form der Kleingruppe, zu sagen, ich gehe dahin und ich möchte erleben Hoffnung, Gemeinschaft, Orientierung, wie wichtig es ist. Wir kommen von unserem Alltag, wir kommen von unseren Umständen und dann komme ich in die Kleingruppe oder ich begegne einen meiner Freunde, die bereit sind, das Dach für mich abzudecken. Und er schenkt mir Hoffnung, weil am Ende ist die große Kirche personifiziert sich in dir. Du bist Teil der Kirche. Da, wo du bist, bringst du Hoffnung. Da lässt du Menschen ein Zuhause fühlen. Da kannst du Menschen einen Halt geben, indem sie Orientierung finden. Das ist unser Dienst. Da kannst du sagen, Gold und Silber habe ich nicht, Herkules grüßen, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Spirituelle Kraft. Ihr Lieben, ich bringe uns eine letzte Bibelstelle. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was ich brauche. Und in Römer 8, darf ich es bitte kurz lesen, weil sonst muss ich hier rumdrücken. Römer 8. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wir kennen diese Bibelstelle. Für die, die Gott lieben, alles, was passiert, alles, was geschieht, ist alles, was Gott erlaubt. Dient zum Guten. Arbeitet mit, damit es ein Happy End gibt für mein Leben, für mein Herz, für meinen Charakter. Und wir gehen jetzt nach Hause, wir gehen jetzt in der nächsten Woche hinein und wir begegnen Dinge, die wir nicht verstehen. Wir begegnen. Und wisst ihr, wir gehören doch zu den Menschen, die beten. Wir gehören zu denen, die zu Gott rufen. Und unser Gebet hat uns Pastor Richard Krüger gesagt, wenn ich bete, brauche ich nicht Gott umzustimmen. Als Gott nicht weiß, was ich brauche. Als ob Gott nicht weiß, wüsste, was du brauchst. Als ob Gott etwas zurückhalten will. Sagen, naja, komm, du sollst mal ein bisschen leid. Gott ist nicht so. Unser Vater im Himmel ist nicht so. Wir brauchen im Gebet nicht Gott umzustimmen. Er weiß mehr, als du weißt. Über Bitten und Verstehen. Aber wenn wir beten, sollen wir uns mit Gott einstimmen. Nicht ihn umstimmen. Bitte. Nein, nicht, brauchst du nicht. Gott weiß den Zeitpunkt. Sondern stimme mit Gott überein. Und Menschen, die diesen Vers leben, was jetzt geschieht, was ich jetzt mal durchmache, heißt nicht, Gott, schläfst du? Nein, Gott, was willst du? Was soll ich lernen? Wo soll mein Herz an dem Punkt sich verändern? Und darum geht es. Du betest für ein Wunder, Gott wird dir das Wunder schenken. Sag Amen dazu. Aber du musst in der Lage sein, es zu tragen. Du musst in der Lage sein, es durchzutragen, es auszuhalten. Und wenn Gott genau etwas weiß, ein Beispiel, mein Charakter, wenn ich das jetzt Graziano gleich gebe, kann er mit seinem Stolz nicht umgehen. Also arbeitet er an meinem Stolz. Das bedeutet, sich einstimmen mit Gott. Der Life Church, du betest auch. Und wir erwarten Großes von Gott. Wir brauchen Großes von Gott. Und interne Menschen wissen, von was ich gerade rede. Lasst uns weniger beten für diese Dinge, die wir brauchen. Aber lasst uns viel mehr beten. Herr, prüfe mein Herz. Verändere mein Charakter. Verändere mein Herz. Mach mich fähig, das zu tragen, was ich brauche. mach mich fähig dazu. Und deswegen, nur so erleben wir alles, was in uns geschieht. Auch die im Moment nicht erhörte Gebete, die werden dazu dienen, dass es uns zum Besten dient. Wenn unser Leben authentisch wird. Graziano, bete mehr für dein Herz und weniger für die Wunder, die du brauchst. Denn die Wunder, die du brauchst, wird Gott dir geben. Die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, die wird er uns schenken. Er weiß den Zeitpunkt und er weiß, wenn mein Herz dafür vorbereitet ist. Herr, prüfe mein Herz. Ich will dich nicht umstimmen, ich kann dich nicht umstimmen, aber ich kann mich mit dir einstimmen, mit das, was du für mich, für mein Leben, für meinen Charakter, für die Transformation meines Lebens, was du davor hast. Und so leben wir, alles wird zum Besten dienen. Höre, mein Bruder, meine Schwester, wo bist du? Mein Freund, meine Freundin, wo bist du? Wenn du Jesus, Gott, liebst, wird alles dir zum Besten dienen. Und ich weiß, dass wir es, unsere Ratio es nicht verstehen kann, wenn man durch Angst und Ängste und Krankheiten geht. Ich weiß das. Aber es ist so. Es wird dir zum Besten dienen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Mein Gott, können wir die Hände öffnen? Aber die Hände öffnen. Und jetzt versucht man dir vorzustellen, dass du gerade dein Herz schwenkst. Versuch dein Herz hineinzuschwenken, als ob du dein Herz hältst. Ja, aber ich würde gerne das Wunder halten. Das Wunder, was ich brauche, vor Gottes Augen halten. Gott weiß das. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Und alles, was er zurückhält, weiß er es auch. Aber bring ihn dein Herz. Graziano bin ich. Ich sag's zu mir als erstes. Stimm mit Gott überein. Hör auf, Gott umstimmen zu wollen. Hör auf damit. Stimm mit Gott überein. Sag ihn, Herr, hier ist mein Herr. Ihr ist mein Ich, ihr ist mein Charakter. Komm, verändere mich mehr zum Bild deines Sohnes. Und das ist ein Leben, was sich leben lohnt. Und das ist ein Leben, wenn dieses Leben sich lohnt zu leben, bist du auch bereit dafür zu sterben, weil du nicht die Dinge siehst, die Gott tun will. Aber du siehst dein Leben und sagst, darauf kommt es ein. Sei an. Mehr sein als Schein. Mehr sein als Schein. Mehr das zu sein, was du, Herr, tun willst. Gelobt sei dein Name, Herr. Ich danke dir für diesen Moment. Und ich bete, dass hier in diesem Raum der himmlische Raum sich öffnet. Und dass wir uns sehen, wenn wir zu dir kommen, als geliebte Kinder, transformierte Menschen. Die Herrlichkeit deiner Kirche sichtbar wird. Da, wo wir sind und leben. Ich danke dir, Herr, dafür. Gelobt sei dein Name. Symbolisch, heb jetzt dein Herz zu Gott hin. Wer das tun will, heb das so. So wie ich das gerade mache, heb das. Heb das zu ihm hin. Danke, Jesus. Hier bin ich. Danke, mein Gott. Danke, mein Gott. Danke, mein Gott. Danke, Heiliger Geist. Und ich möchte Hoffnung hineinsprechen in diese Hingabe, die jetzt symbolisch geschieht, aber mit dem Herzen echt ist. Mit dem Herzen echt ist. Wir heben unsere Herzen, unsere Leben, unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unsere Geschichte, wir heben sie so vor Gott. Und ich möchte Hoffnung hineinsprechen in dem Namen Jesus. In den Namen des dreieinigen Gottes, in dem Namen des Vaters. Mein Kind, ich sehe deine Hingabe. Ich sehe, dass du es ernst meinst. Ich sehe es. Ich sehe es und ich habe Freude daran. Freude daran. Du wirst sehen, wie meine Verheißungen über dein Leben, die ich ausgesprochen habe, in Erfüllung gehen. Du wirst es sehen. Die Zeit und Zeitpunkte, die sind in meinem Herzen verborgen. Und ich sehe das, was du nicht siehst. Aber lass dich transformieren, lass dich verändern. Und es gibt Dinge, große, starke, mächtige Sachen und Segnungen, die Gott dir geben will. Du musst aber nur fähig sein, das zu tragen. Das lass dich verändern an dem Punkt. Alive Church. Es bereitet sich ein Staudamm vor der Segnungen Gottes. Der Durchbruch wird kommen. Alive Church, bereite dich darauf vor. Gib dich hin. Gib dich ganz hin. Folge der Stimme des Heiligen Geistes, das zur Gemeinde, zur Alive Church spricht. Bereitet euch vor durch Hingabe. Heilige, heilige, heilige dein Leben. Heiligt euch heute, denn morgen wird der Herr ein Wunder tun. Heilige dein Leben. Gib dich hin. Kinder, gebt euch hin. Jugend, gebe dich hin. Junge Erwachsene, gebt euch hin. Ihr älteren Väter und Mütter, gebt euch hin. Gebt euch hin zu mir, in meine Hände. Darauf kommt es an. Danke, mein Gott.